Ja, vielen Dank und ich möchte auch nochmal ganz herzlich begrüßen für diesen spannenden Abend mit Bettina Baxter und ihrem wirklich sehr spannenden Comic In allem ein Stück zu Haus. Und ich würde ganz gerne noch erzählen, wie wir den Abend so mal uns zugeworfen haben, wie wir das machen wollen. Wir sprechen erst ein bisschen, dann stellt Bettina sehr ausführlich eine Person aus ihrem Band vor. Und dann sprechen wir noch mal ein bisschen und Sie dürfen natürlich auch alle mitsprechen. Wenn Sie Fragen haben, einfach melden. Ja, In allem ein Stück zu Hause, wir haben es gerade schon gehört, ist eigentlich dein erster Comicband, wobei also, genau. Das ist so ein dicker Band, sagen wir mal so, weil Comics sind dir ja nicht fremd und Cartoons machst du jede Menge. Man sieht die alle wunderbar auf deiner Homepage und so ein Cartoon ist natürlich nochmal eine ganz andere Disziplin. Also was muss man da eigentlich machen oder welche Anforderungen sind da wichtig, damit er gut rüberkommt?
Cartoon oder?
Beim Cartoon, ja.
Ja, Cartoon ist ja so in eine Geschichte, in einem Bild. Das heißt, man hat nicht so viel zu tun wie beim Comic. Es geht schneller. Aber man braucht natürlich diese Geschichte. Man überlegt sich das Personal. Man muss, also der Witz muss natürlich da sein. Dann überlegt man, welche, wer das sagen könnte, ganz oft, wo das stattfindet auch. Und ganz oft hat man immer zu viel Text, also man erklärt zu viel und so. Also man sitzt ganz lange an einem einzigen Bild eigentlich, damit es rund wird und auf den Punkt ist.
Bist du so ein witziger Mensch? Also schüttest du dir so die Pointen aus?
Völlig unlustig bin ich.
Aber woher kommt dann also auch diese Fähigkeit, da so diesen Knüller rauszuholen oder das so zuzuspitzen? Ist ja im Grunde eine gute Beobachtungsgabe.
Genau, ich bin eigentlich eine Guckerin. Also ich gucke ganz viel, ich beobachte Menschen. Das ist irgendwie mein Liebstes. Heute im Speisewagen war auch wieder fantastisch.
Hast du Stoff gesammelt?
Ja, das kann man sagen. Ein paar, die waren eigentlich Arbeitskollegen, haben sie am Anfang gesagt. Und die haben sich ein Bier nach dem anderen reingehauen, aber halt schon morgens um 8:30. Und dann so kurz vor Stuttgart haben sie sich dann auch schon Schätzchen genannt und so. Und dann dachte ich, nee, hier, das stimmt hier nicht. Ich glaube, ich wäre gern noch sitzen geblieben, weil das jetzt wurde es eigentlich interessant erst.
Vielleicht wären die beiden ja dann auch schon wieder so die Protagonistin für einen Kurzcomic, denn den hast du ja auch gemacht.
Genau.
Also das finde ich auch ganz interessant und zwar über deine Nachbarinnen. Mhm. Also bei dir entkommt da offensichtlich niemand und ich habe mir den mal angeschaut. Also der ist total witzig, heißt irgendwie die zwei von oben.
Genau.
Und da merkt man ja schon, die sind irgendwie besonders bei diesem Titel.
Ja, das sind auch meine Musen gewesen. Also inzwischen leben sie leider nicht mehr. Aber das sind zwei Schwestern gewesen und die waren am Anfang, als wir eingezogen sind, total unfreundlich und wir haben alles falsch gemacht. Die Kinder haben irgendwie den Roller im Flur stehen lassen und das Treppenhaus habe ich nicht geputzt und so weiter, weil ich komme ja nicht aus Schwaben. Und dann wurde die eine dement. Und es kam dann Corona und so und die Demente hat sich wahnsinnig verändert. Die wurde auf einmal ganz freundlich. Und ich wollte diese Geschichte gerne mal aufzeichnen, weil die waren schon echt schräg. Aber das waren, die waren so echt. Das waren so Originale und ich habe mich aber nie getraut, ihnen das zu sagen. Weil ich dachte, dann ist unsere Freundschaft vielleicht, oder unsere, dann darf ich nicht mehr für sie einkaufen und dann öffnen sie sich nicht mehr so. Aber das war schon, die waren schon toll, die beiden.
Und diesen Comic, den hast du verfilmt sogar. Und
genau.
Auch weil du Trickfilm ja auch studiert hast, also nicht nur Illustratoren, sondern auch Trickfilm studiert. Und kann man sich im Internet anschauen, ist ganz lustig gemacht. Also ich sag das deswegen, weil wir haben gehört, das ist dein erster dicker Comicband, aber du hast natürlich ganz viel in der Hinsicht schon gearbeitet und gemacht und auch mit Comic-Interviews dich so ein bisschen ausgetestet 2021 durch so einen Förderpreis der Stadt Bremen, glaube ich.
Genau.
Da ist so ein erster Comic-Interview-Ausstellung. oder so entstanden?
Genau, es war eine Ausstellung und das war im Grunde, also während Corona haben sich ja viele Leute neu erfunden und ich habe, also erst hatte ich gut zu tun, weil Corona-Cartoons waren super, alle Leute mussten zu Hause sein, alle waren in der gleichen Situation. Das hat gut funktioniert und irgendwann waren aber natürlich auch bei mir die Aufträge weg und dann hat die tolle Stadt Bremen Künstlerstipendien ausgelobt und ich dachte, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte mal gucken, ob ich so eine Biografie zeichnen kann mit Leuten, die halt keine Karikaturen sind, keine dicken Nasen haben und große Augen und überzeichnete Figuren, sondern die musste man in dem Fall dann ja auch erkennen. Und es war halt auch nicht unbedingt lustig, das, was die zu erzählen hatten. Und angefangen habe ich mit meiner Tante, weil ich dachte, wenn ich es nicht kann, dann ist die mir nicht böse. Also dann kann ich sagen, das war schön, dass du mir das alles erzählt hast, aber ich mache lieber wieder Cartoons. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, das macht mir Spaß und das interessiert die Leute auch, weil sie haben sich so eine Ausstellung von vorne bis hinten angeguckt und das hatte ich nicht gedacht, also dass sie wirklich dranbleiben und so ein ganzes Leben sich hintereinander weg durchlesen, weil gerade bei Vernissagen, da guckt man sich drei Bilder an und dann trifft man Leute, die man kennt und das war es dann auch, aber nee, das war gut. Das
aber ich meine, das ist doch eigentlich ein Riesensprung so von so einer Kurzstrecke dann auf so eine Langstrecke. Und ich habe schon eben so im Nebensatz gehört, man kann dann ja nicht mehr so diese überzeichneten Nasen machen, nicht mehr so Knollennasen. Also man, das heißt, du musstest deinen Stil auch irgendwie ändern.
Ja, ja, genau. Ich musste es richtig üben, weil dieses Überzeichnen, damit rettet man sich auch als Cartoonistin ist es, also wenn man irgendwas lustig haben will, dann ist, zack, die Augen drehen sich nach oben oder die Nase wird groß oder irgendwelche Bewegungen sind überzeichnet und so. Und das Mittel hat man in dem Fall ja nicht zur Verfügung dann. Da muss man irgendwie anders hinkriegen. Über stimmungsvolle Bilder und Situationen, die, also wo man vielleicht das Gesagte nicht unbedingt sieht, sondern eher das Gefühl vermittelt und das fand ich sehr reizvoll.
Und dieses Projekt jetzt in allem ein Stück zu Hause, deinem Comicband, der hat sich, ist auch ein Langzeitprojekt, ich glaube über 5 Jahre.
Oh ja, 5 Jahre, genau.
5 Jahre, was heißt das genau? Also 5 Jahre bis zur Idee, von der Idee bis zur Fertigstellung oder wie muss man sich's vorstellen?
Ja, genau, das hat sich so entwickelt, also aus diesen Stipendien, weil eine Geschichte passte da nicht rein, also die von meiner Tante, weil die lebt zwar in Belgien, aber sie hat nicht so richtig Migrationshintergrund, nur DDR und das zählt nicht. Und aber Misha hatte ich auch schon gemacht und dann, also ich wusste immer, ich will ein Buch draus machen, aber es fehlte so die Klammer und erst waren es eigentlich eher alte Leute mit einem spannenden Leben, aber das ist natürlich so als Klammer hat es nicht so richtig gereicht und dann dachte ich, okay, ich mache Menschen mit Migrationshintergrund und dann halt auch aus verschiedenen Generationen, das wollte ich gerne, also junge, mittelalte und auch ältere, die zu unterschiedlichen Zeiten nach Deutschland gekommen sind.
Und das sind eben jetzt die 5 Biografien, die sich hier in diesem Band befinden, also 5 Menschen mit Migrationshintergrund, ganz unterschiedlich. Dilla zum Beispiel kommt aus dem Ruhrgebiet und ist Tochter kurdischer Eltern. Mhm. Und sie ist Boxerin. Dann haben wir noch Halime, die ist in den 60er Jahren quasi mit den Eltern nach Deutschland gekommen und hat also auch einen bestimmten Weg dann hinter sich gebracht, engagiert sich sehr in der Verständigung von Menschen. Wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten. Dann Azad, spricht sich das richtig aus?
Azad, ja.
Azad, mhm. Genau, ein Junge, der aus Syrien gekommen ist. Mhm. Florence, die Überlebende des Genozids in Ruanda, mhm. Und dann eben schließlich Misha, den wir gleich noch intensiver kennenlernen. Also diese 5 Menschen, wie ist denn eigentlich die Auswahl dieser 5 zustande gekommen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also Misha war ein Freund meines Vaters, Freund und Kollege meines Vaters. Den kenne ich, also kannte ich schon als Kind. und fand den toll, weil der hat so einen ungarischen Akzent gehabt und der konnte so mit Händen und Füßen erzählen. Und den habe ich gefragt, ob er mitmacht. Und bei also Halima habe ich auf einer Ausstellungseröffnung kennengelernt. Die habe ich einfach so angehauen, die kannte ich vorher nicht. Ja, das war auch ein bisschen, es erforderte Mut. Ich bin eigentlich sonst nicht so ein Mensch, der so offensiv auf andere zugeht. Aber ich glaube, am meisten habe ich Dilla angebaggert. Also die ist tatsächlich nicht nur Boxerin, sondern Boxweltmeisterin, was eigentlich... Eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte ja normale Leute und jetzt, mir wäre es lieber gewesen, sie wäre einfach nur Boxerin gewesen. Aber über die hatte ich was gelesen, dann habe ich ihr geschrieben, dann hat sie nicht geantwortet, weil sie tausend Sachen macht. Dann habe ich nochmal angerufen und ich dachte, ach komm, ich will wenigstens ein Nein haben, dann, dann versuche ich es bei jemand anders. Und später hat sie gesagt, weißt du, warum ich mitmache, weil du so hartnäckig warst.
Lohnt sich
also manchmal doch. Lohnt es sich, ja, genau.
Genau. Hm. Wie haben die denn so reagiert auf dein Ansinnen?
Also die wussten natürlich nicht, was ich von ihnen wollte. Und das Gute war, dass ich ihnen dann schon die fertige Geschichte von Misha geschickt habe. Und dann konnten sie sich eher vorstellen, worum es geht. Und also konnten entscheiden, ob sie Lust haben, da mitzumachen oder nicht.
Hast du eine Ahnung, was sie gereizt hat, vielleicht tatsächlich da mitzumachen? Nicht zu sagen, ach nee.
Also ich, es ist vielleicht immer schön, wenn man so, also es soll ja eine Hommage sein an die Leute. So, ich glaube, das gefällt einem schon. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es was mit den Leuten macht. Das habe ich ziemlich unterschätzt, weil Florence aus Ruanda, die hat mir ihr Leben erzählt und auf einmal war das so, also ich hatte schon Skizzen gemacht und wir hatten das alles besprochen und dann hat sie gesagt, ich will das nicht mehr. Und das Gleiche ist auch schon mit einer anderen Frau aus Simbabwe passiert. Und da habe ich irgendwie...
Die du interviewt hattest, oder?
Ja, ja, genau, genau. Und ich dachte ja, ich setze den sozusagen irgendwie ein Denkmal oder so. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nicht so, weil also Florence hat dann erzählt, dass sie Angst hat, dass in ihrem Heimatland das irgendwie Leute mitkriegen, was sie über ihr Land erzählt hat. Es ist nicht viel. Also sie hat eigentlich ja so gut wie gar nichts erzählt. Aber da war so eine Angst dahinter und eher so ein, oh, ich muss mich davor schützen, dass meine Geschichte nicht öffentlich wird. Und ich dachte, oh weh, jetzt, also ich bin ja eigentlich so gut wie fertig. Und dann habe ich nochmal, also ich habe alles geändert, Namen, Orte und ich habe eine komplett neue Frau auch mehr überlegt. Also Florence sieht anders aus. Aber ich habe gedacht, okay, ich muss sie schützen und ich möchte aber die Geschichte auch behalten. Also ich möchte die Geschichte erzählen, aber ohne, dass es für sie gefährlich wird.
Wie hast du denn eigentlich so diese Interviews geführt? Also läuft dann da ein Tonband nebenan? Nebenbei hast du auch schon gezeichnet? Wahrscheinlich eher nicht, stelle ich mir vor.
Nee, ich habe tatsächlich mein Handy laufen lassen, weil ich... kann nicht beides, also zeichnen nicht. Ich muss auch demjenigen richtig zuhören, wenn der was erzählt. Und finde ich auch selber, also wenn man irgendwie ein Interview hat oder so, man erzählt jemandem was und der schreibt dauernd, dann macht man so komische Pausen, weil man denkt, okay, ich gebe der Person mal ein bisschen Zeit und so und dann kommt man nicht so richtig ins Erzählen und das wollte ich nicht.
Ist dir das gelungen, mit den Leuten also warm zu werden? Hast du das Gefühl, die haben sich dir öffnen können?
Ja, das ging eigentlich immer ziemlich schnell. Und aber man, also wenn man, es ist tierisch anstrengend. Also es war dann immer so nach einer Stunde oder anderthalb oder so, habe ich auch gesagt, komm, wir machen mal, wir unterbrechen das hier. Ich komme halt in ein paar Tagen nochmal wieder oder in ein paar Wochen oder so. Weil man ja nicht sein Leben so von vorne bis hinten jemand erzählt. Also das, man entscheidet ja auch immer, was man erzählt. Also ich würde mal behaupten, niemand erzählt sein ganzes Leben, es gibt immer so Stellen, die bleiben bei einem, die verrät man nicht. Und ja, dann haben wir halt eine Pause gemacht und dann haben wir weitergemacht.
Und wie sind dann letztendlich die Zeichnungen entstanden? Ich meine, die Orte kanntest du ja nicht, die Geschichten kanntest du nicht. Und was war dir dann auch wichtig, was diese Zeichnungen transportieren sollten?
Ja, also das war total viel Recherchearbeit, weil wenn einem jemand erzählt, ich bin in einem Haus aufgewachsen, so, dann ist das Haus, was ich im Kopf habe, sieht anders aus. Und gerade bei Mischa war es ganz schwer, also weil Jugoslawien in den 1950er Jahren, keine Ahnung. So. Und,
ja gut, aber Ruanda zum Beispiel weiß man ja auch nicht.
Weiß man auch nicht. Nee, man weiß auch nicht, wie ein Alltag in afrikanischen Ländern abläuft zum Beispiel. Also auch völlig, man ist irgendwie völlig aufgeschmissen und das macht es natürlich aber auch interessant, dass man irgendwie recherchiert und guckt, und ich habe halt auch ganz viel gefragt und dann habe ich Skizzen gemacht und dann bin ich wieder zu der Person gegangen und habe gesagt, kommt das ungefähr hin und wenn nicht, was muss ich ändern und so. Also das ist irgendwie auch so eine ganz schöne Arbeit, dass man sich dann immer mehr annähert und irgendwann ist es das dann. Also irgendwann stimmt das. Aber so lange muss man auch machen, bis die Person sagt, okay, das, also was weiß ich, wenn ich habe Halimes Mann gezeichnet und den hatte ich allerdings, ich hatte nur so ein Hochzeitsfoto von denen und dann habe ich mir vorgestellt, wie er vielleicht jetzt aussieht, dann bin ich dahin und dann hat sie gesagt, wer ist das denn? Und dann in dem Moment kam er rein und das war, also ja. waren wirklich sehr lustige Situationen dann auch, weil ja, ich habe auch so tolle Menschen kennengelernt. Das war wirklich auch sehr witzig manchmal.
Durch die Recherche jetzt oder wo?
Nee, durch die Gespräche mit
denen. Ach, durch die Gespräche, ja. Also das heißt, das Umfeld, es waren jetzt nicht nur dann die einzelnen Personen, du hast das Umfeld auch noch kennengelernt.
Ja. Also es gibt ja, oder ich glaube jetzt mittlerweile ist sie vorbei, es gibt eine Ausstellung über Halimes Leben. Also Halime kommt aus Bremen, ist Gastarbeiterkind. Und die hat dann auch selber was von, also sie ist dann immer dabei, das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und dann erzählt sie auch was über ihr Leben und die ganze Familie ist da, die Nichte hat Klavier gespielt, die Enkelin hat Klavier gespielt, sie hat gebacken und die irgendwie ihre Söhne kamen dann an und sagten, wir sind das da, wir sind die Babys auf Seite 60 und so.
So wie mit dem schwäbischen Einkaufszettel.
Genau, und das ist natürlich schön, weil da hat es dann hingehauen, was ich ja eigentlich wollte, dass das so eine Wertschätzung wird für die Leute und dass sie nicht denken, oh, ich muss gucken, dass mir nichts passiert.
Und du hast diese Interviews geführt, ich könnte mir vorstellen, wie viel Kilometer Band sind da entstanden, so zum Beispiel für ein Interview, wie viele Stunden hast du da aufgezeichnet?
Was weiß ich, 3. Also bei Mischa mehr, weil Mischa wahnsinnig viel geredet hat. Und 3-4 Stunden. So.
Du warst dann immer bei denen daheim oder wie ist das abgelaufen?
Ja, wie sie das gerne wollten. Also Halime wollte gerne, dass ich zu ihr nach Hause komme und mit Mischa war ich immer in Cafés, aber halt dann auch mal zu Hause, um mir seine Fotos anzugucken. Und der hatte dann zum Beispiel auch Fotos von Häusern, wo er sagte, so ähnlich sah das aus. Das hat mir sehr geholfen, weil ich, das war schwierig mit der Recherche.
Also auf jeden Fall hattest du am Ende viel mehr Material, als du nur wahrscheinlich dann in deinem Comic oder in der einzelnen Geschichte unterbringen konntest.
Genau.
Wie bist du denn damit umgegangen, also das dann tatsächlich auch auf diese wenigen Texte zu reduzieren?
Eigentlich haben die ziemlich geradeaus ihre Geschichte erzählt. Das war gar nicht so schlimm. Und ich habe gemerkt, während die erzählen, sortiert man schon. Also denkt, okay, das kann weg, das nehme ich. Und man hat auch schon, ich hatte auch schon Bilder im Kopf, wie ich was zeichnen kann und so. Das ist eigentlich der tollste Moment, dann so ein erstes Gespräch. Dann geht man nach Hause oder irgendwo ins nächste Café und dann musste ich sofort alles aufschreiben, was ich so im Kopf habe gerade, um das nicht wieder zu verlieren, weil da sich so eine Welt geöffnet hat und so eine Lebensgeschichte, die ich gern, also die ich jetzt zeichnen darf. So.
Kannst du dich noch erinnern, was das für Momente waren, wo du genau wusstest, ja, das will ich jetzt, das nehme ich und warum?
Was Konkretes. Ich weiß nur eine Situation, wo ich dachte, das kann ich nicht. Also da, wo der Punkt war, wo ich dachte, ich fürchte, unser Gespräch ist hier schon vorbei. Das war am Anfang der Geschichte mit Florence, weil sie hat irgendwie ein bisschen aus ihrer Kindheit erzählt, aber wir kannten uns, ich weiß es nicht, knapp 20 Minuten oder so. Und dann sagte sie ja, und als ich 10 Jahre alt war, sind meine Eltern ermordet worden und ich war dabei. Und das war richtig so, dass es war ganz lange Stille, weil ich, da fehlen einem die Worte und ich war auch so erschlagen, wie sie das es erzählt hat, hatte damit nicht gerechnet, hätte man natürlich, weil im Grunde ist mir hinterher auch eingefallen, dass wir das ja auch alle mitgekriegt haben, was in Ruanda war. Und dann hat sie erstmal weitererzählt und ich dachte immer, ja, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann habe ich mir ein paar Wochen lang überlegt, ob man das irgendwie doch erzählen kann und in welcher Form.
Und du hast es erzählt und beziehungsweise nicht diese Stelle, du hast eben schon erzählt, du bist, wie du damit umgegangen bist.
Genau.
Und
Dankeschön. Genau, ich hätte noch ein paar Fotos quasi, dass man ihn mal sieht. Vielleicht ist das Ganze nur so ein paar. Das ist er mit seinen Pässen. Ups. Und das ist er mit dem unfassbar tollen Adressbuch. Hier sieht man das nochmal mit 1000 Visitenkarten drin. Genau, das sind so die ersten Skizzen zu den, also diese Fotos hängen bei ihm oder hingen bei ihm in der Wohnung von den Obdachlosen und mittendrin Angela Merkel. Und dann gab es noch eine lustige Geschichte, die erzähle ich nochmal kurz, weil er hat ja erzählt, nachdem sie gespielt haben, in der Kneipe, dass sie dann abgeholt wurden mit einem Leichenwagen. Und dann habe ich schön gegoogelt, Leichenwagen 50er Jahre, Jugoslawien, und habe so einen richtig schönen Leichenwagen halt, also ein Auto natürlich, gezeichnet. Und dann sagte er, nee, das war eine Kutsche. Und das war sowas passiert dann zum Beispiel. Oder auch, dass sie halt es hatte nicht jeder ein eigenes Paar Schuhe, als sie Kinder waren. Und natürlich zeichnet man immer alle Kinder mit Schuhen, weil das kennt man nicht anders. Und solche Sachen fand ich schon spannend. Hier ist er nochmal als junger Mann, liegt da unter diesem Auto, was er so bewundert hat. Und ich weiß gar nicht, ob das ist bestimmt auch wieder sein Freund Otto. Und dann waren das, also so sieht das dann aus. Ich taste mich da langsam ran und mache ein paar Skizzen. Ja, das war's. Kleiner Einblick in meine Arbeit.
In die Werkstatt. Dankeschön. Genau. Jetzt hat man ja schon ganz gut sehen können, also du hast auch eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel mit Farbe umzugehen. Genau. Das ist auch hier jetzt, es war so ein bisschen so, würde ich jetzt mal so sagen, so Sepia-Farben. Und er kommt natürlich mit seinem roten Pulli, marschiert immer überall da durch. Nur ab und zu dann das Notizbuch, die ganzen Adresskarteien sind bunt oder auch die Pässe sind bunt. Also wie hast du dich entschieden, da mit Farbe zu arbeiten?
Ja, das, also Misha war ja meine erste, beziehungsweise eigentlich meine zweite Geschichte. Und da war ich mir eigentlich noch gar nicht so klar drüber, wie ich das eigentlich machen will. Deshalb ist das auch so ein bisschen, also manche Sachen, also es sind eher die Sachen bunt, die in der Jetzt-Zeit spielen, also das Interview und so. Und wenn er von der Vergangenheit redet, dann wird es Sepia. Und bei den Obdachlosen ist es ja auch, es ist ja eher so bläulich, also das hält so eine Geschichte dann auch zusammen, aber ich habe, also gerade bei dieser Geschichte habe ich sehr viel gesucht und ausprobiert und so. Bei den anderen Geschichten sieht man da auch so einen kleinen Unterschied, weil da ist es irgendwie noch klarer mit der Farbgebung. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass nicht so viel Farbe da stattfindet. Und dass ich habe jeder meiner Hauptperson eine Farbe zugeordnet. Also bei Halime im Wohnzimmer war alles lila. Und dann dachte ich, okay, das ist ihre Farbe. Und Dilla hat halt irgendwie immer rote Sachen an. Dann dachte ich, okay, rot hatte ich eigentlich schon bei Misha, aber Dilla muss auch rot kriegen. Und genau so, weil man sie ja manchmal auch nicht so richtig erkennt, wenn sie Kinder sind und so, muss man ja trotzdem verstehen, dass die das jetzt sind.
Also du hast gesagt, es war dir jetzt auch schon klar, dass es eher, also jetzt nicht so ein schreiend, schriller, bunter Comic wird. Warum, weil das einfach besser so zu diesem Stil des Interviews passt oder weil du dem Ganzen eine besondere Seriosität verleihen wolltest oder woher kam diese Entscheidung?
Ja, so bunt fand ich irgendwie tatsächlich nicht passend und ich wollte gerne dem so einen Zusammenhalt geben und ich mag das auch tatsächlich gerne auch in Cartoons, wenn die so ein bisschen so einen zurückhaltenden Farbklang haben und dann können da so bestimmte Farben eher rausstechen. Also bei Cartoons ist es natürlich anders, weil da ist auch lustig und da kann man auch mehr mit Farbe machen, aber das wollte ich in dem Fall gerade nicht, weil ich wollte ja alles neu ausprobieren.
Mhm. In allem ein Stück zu Hause, wie ist eigentlich dieser Titel entstanden?
Der kommt von Azad, weil mit Azad hatte ich auch bevor das, also das Buch sollte eigentlich letztes Jahr erscheinen und der Verleger hat mich da immer so ein bisschen vertröstet und dann war ich fertig und dann sagte er, nö, wir haben dieses Jahr schon genug Bücher gemacht und dann war ich kurz beleidigt und weil ich schon mit Azad eine Ausstellung abgemacht hatte und diese Ausstellung fand dann trotzdem statt und dann habe ich ihn gefragt, also gibt es irgendwie so was, so einen Satz, den du, der so auf dein Leben zutrifft und also auch, wir müssen die Ausstellung irgendwie nennen, die kann nicht nur Azad heißen und dann hat er mir diesen Satz geschenkt, also ich habe gleich dann ihn gefragt, ob ich den auch nutzen darf, ob wir das Buch so nennen können und so und dann war der Titel gefunden.
Und wie verstehst du diesen Satz, gerade auch bei Azad?
Ja, Azad hat tatsächlich, also er hat überlegt und dann kam der doch ziemlich schnell, weil Azad ist auch jemand, der sich sofort, der ist nach Deutschland gekommen, der hat alles ausprobiert, der ist…
Also muss sagen, er kam ja allein nach Deutschland.
Genau, er
also
kam,
kommt
ja,
aus Syrien, 15
genau,
Jahre
15 Jahre
mit begleiteter…
Übers Amine. Mittelmeer nach Deutschland und dann, der hat so eine Neugier und der ist… Der probiert einfach alles aus, so eine Offenheit und so eine Neugier. Und das ist auch jemand, der erschließt sich dadurch immer die Herzen der Menschen, mit denen er zu tun hat, weil er so einfach neugierig ist und dadurch kann man ihm auch gar nicht böse sein oder so. Und er macht, ich würde sagen, er macht das Beste draus und das verbindet ihn wieder mit den anderen Figuren aus meinem Buch, weil auch Halime, die ja irgendwie die Schule, also nach der 9. beziehungsweise sogar nach der 10. Klasse, weil sie da so, sich so ein bisschen durchgemogelt hat und ihren Vater ein bisschen belogen hat oder nicht die Wahrheit gesagt.
Also da muss man sagen, also ihre Eltern wollten ja nicht, dass sie zur Schule geht. Ne?
Also ihre Eltern wollten nicht, dass sie Abitur macht zum Beispiel und lange zur Schule geht, weil 9 Jahre reichen und alle anderen waren halt auch nur 9 Jahre in der Schule und die hatten Angst, dass ihre Tochter ihnen irgendwie, ja, dass sie vielleicht auch sich von ihnen löst und so. Also sie erzählt das im Buch ganz gut, finde ich, hat ja auch ihren Frieden damit gemacht. Aber es hat sich ihre Chancen immer dadurch selber, die hat sich so hochgewühlt.
Ja, ich fand sie so als Figur irgendwie so unspektakulär spektakulär. Also ich fand das irgendwie so irre, weil sie so eben so daherkommt, irgendwie so alle Klischees erfüllt erstmal, so als klassische türkische Hausfrau, die gern kocht, sich um ihre Familie kümmert, um ihren Mann, das ist so ihr Lebensinhalt und so. Und dann auf einmal bricht ja da was aus ihr heraus und sie wirkt auch auf diesen, so wie du sie zeichnest, auch immer so sehr überlegt irgendwie.
Ja.
Ich weiß nicht, stimmt diese Wahrnehmung?
Ja, ja, die ist auch so. Ich habe sie interessanterweise andersrum kennengelernt, weil das stimmt genau, wie du das sagst, weil ich dann auch, also als sie ihre Geschichte erzählt hat, hatte ich so ein paar Mal auch so Momente, wo ich dachte, ja, total Klischee. Und aber kennengelernt habe ich sie, es war eine Fotoausstellung von einer Freundin von mir, die hat Halime auch porträtiert. Und dann sollten die Frauen, also es waren halt auch berühmte Frauen, irgendwie die Präsidentin der Bremer Bürgerschaft und so weiter, und die sollten dann sagen, wie sie diese das Fotoshooting fanden und so weiter. Und auf einmal sprang Halime auf und erzählte dann, also wie das war mit dem Fotografieren, dass dann Kerstin bei ihr zu Hause war und dass der Verfassungsschutz wäre ja auch schon mal bei ihr zu Hause gewesen. Und irgendwie, sie hat das so wahnsinnig komisch erzählt, dass ich dachte, ich muss sie fragen. Also ich habe sie unkonventionell kennengelernt mit diesem, also ja, und da habe ich, und dann meine Freunde haben gesagt, du kannst doch nicht den Verfassungsschutz in deine Wohnung lassen und wieso denn nicht und so. Also das war so, wie ich sie kennengelernt habe. Aber natürlich ist das so, sie ist für ihre Familie da, sie ist für ihren Mann da und so. Und trotzdem hat sie was wahnsinnig Souveränes.
Ja, und sie hat ja auch echt Karriere gemacht.
Ja, ja,
sie war beim Papst, ja. Sie ist Integrationsbeauftragte, sie hat das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Genau, sie zieht ihre Sachen so durch.
Genau, also ja. Die hat ja echt was geschaffen. Also mit Beginn ihres Engagements im Kindergarten, ihrer Kinder, bis sie dann eben immer so Step by Step sich dann größeren Raum geschaffen hat, auch das fand ich irre.
Genau, ja. Und trotzdem ist sie ja auch sich treu geblieben. Also sie hat ja
immer mit Kopftuch.
Immer mit Kopftuch und immer ihre Religion, und das ist ihr halt wichtig. Und irgendwie, ich fand es bei mir selber so interessant, weil man hat ja auch so innere Schranken. Und dass ich auch manchmal dachte, oh, habe ich jetzt hier gerade wieder Vorurteile, möchte ich vielleicht, dass sie, wäre es mir vielleicht sogar lieber, sie würde das Kopftuch nicht tragen, ja, oder so. Ne?
Seid ihr da eigentlich so mal in die Diskussion eingestiegen oder hast du das dann so einfach akzeptiert? Ja, ich meine, klar, tut man auf jeden Fall, aber dass man auch gerade diese Diskussion, die ja immer wieder auch politisch geführt wird und auch instrumentalisiert wird,
genau,
seid ihr da irgendwie auch in den Austausch gekommen?
Also das, ich habe sie jetzt nicht gefragt, warum sie das Kopftuch trägt, weil erstens hat sie das selber ja schon erzählt, und das, ich finde das auch übergriffig, also weil ich finde, das ist das gute Recht jeder Frau zu machen, was sie will, und ich finde auch nicht, dass man das Menschen verbieten darf, also da habe ich irgendwie eine klare Meinung. Und es gab, also was ihr wichtig war, zum Beispiel in der Geschichte hat sie ja erstmal kein Kopftuch, geht zur Schule und so weiter.
Und, also das ist aber noch in der Türkei dann?
Sie ist mit zwei 16, Jahren nach Deutschland gekommen und so, und aber sie hatte kein Kopftuch, und dann, ich glaube, nach der 10. Klasse dann hat sie das dann getragen, und es war ihr ganz wichtig, dass da steht, es war meine private Entscheidung. Und weil ich gemerkt habe, ich ertappe mich dann auch dabei, dass sie, ja, ihre Eltern sagen, so, jetzt mach mal Kopftuch. Und das fand ich interessant, weil sie da auch sehr klar und sehr souverän das gesagt hat. Und sie wollte, dass das klar im Buch rauskommt. Und ja, dann hat sie halt erzählt von den ewigen Diskussionen, dass sie dauernd sich immer, also das Kopftuch ist das Thema, und dauernd muss man sich damit, dafür rechtfertigen, sich damit auseinandersetzen. Und, ja.
Und was ja auch alle deine alle deine,
ja, ich habe es auch gesagt, glaube ich, ne?
Ja, also Heldinnen und Helden, ja, da verbindet, ist auch, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. War das von vornherein auch ein Kriterium?
Ja, genau, das ist quasi so die Klammer.
Also nicht nur eben, dass sie migrantische Herkunft haben, sondern auch das noch.
Ja, genau, ja. Ja, weil ich das so besonders finde und weil ich finde, also ich habe in jedem Gespräch gedacht, wir können so viel lernen von den Menschen. Also ich habe auch schon so viel gelernt, weil die so, also dieses Aufeinanderzugehen, sich, also auch sich um Familie kümmern, weil wir sind ja eher, also ich habe einen jungen Mann aus Mali, um den ich mich gerade kümmere, der macht eine Lehre bei meinem Bäcker und so weiter, und der sagt immer, ihr wohnt alle alleine. Und das kommt dem so komisch vor. Also ihr wohnt alle in euren Einzimmerwohnungen und so, und das dann, also für uns ist das völlig normal, ja klar, alleine wohnen ist, also ich wohne auch alleine. Und aber irgendwie finde ich das gut, und das wollte ich auch damit zeigen, wenn man so ein bisschen Abstand zu sich selbst kriegt und sich auch mal von ein bisschen weit, oder wenn man sieht, wie andere Leute uns sehen, so das Florence aus Ruanda ja auch gesagt hat.
Genau, die fällt
hat,
mir ne? nämlich gerade ein, weil sie ist ja auch so ein, ach, finde ich auch extrem ein Beispiel, was einen auch sehr anfasst, also mit ihrer eigenen schwierigen Geschichte, die sie hat und mit der sie dann nach Deutschland kommt, mit dieser schrecklichen Geschichte, und lebt dann, beantragt Asyl, bekommt dann auch Asyl, lebt dann eben auch sehr beengt und bescheiden, kann dann ihren Sohn nachholen, von dem sie sich ja trennen musste, und also die hat ja wirklich viele gute Gründe eigentlich in ihrem Leben irgendwie so resigniert zu sein, aber das ist die nicht. Mm-mm. Hast du irgendwie herausgefunden, was die so antreibt?
Nee, also aber es ist, das ist genau der Punkt irgendwie, weil ich dachte gerade sie mit ihrer, sie muss ja einfach ein traumatisierter Mensch sein, und dass sie dann vor einem sitzt und sagt, was habt ihr eigentlich, ihr Deutschen? Also ich meine, ihr könnt zum Arzt gehen, wenn ihr krank seid, und so, dass man, dass ich dann fast, ich war dann manchmal richtig beschämt, wenn in diesen Gesprächen, weil ich dachte, ja, sie hat irgendwie recht, und das soll auch stattfinden im Buch. Oder halt auch dieses einfach, ja, sich um andere kümmern, was ja auch Halime hat, und ja, was uns irgendwie ein bisschen fehlt, finde ich.
Ja, und es ist auch beeindruckend, sie ist ja praktisch als Sozialarbeiterin engagiert bei verschiedenen Organisationen, Hilfsorganisationen, also man könnte sich ja auch vorstellen, so wie wir denken, also die macht ihren Weg, versucht irgendwie sozial aufzusteigen und einfach zu gucken, dass es ihr gut geht, aber das macht sie nicht. Mhm. Also sie hat da unheimlich soziale Einstellung irgendwo, das fand ich auch sehr beeindruckend irgendwie. Dieser Comic spielt jetzt oder kommt jetzt in eine Zeit, oder ja, wahrscheinlich auch schon damals, als du damit angefangen hast, in der eine ganz bestimmte politische Partei, nämlich die AfD, von Remigration spricht. Also insofern bekommt ja dieser Comic auch eine gewisse politische Dimension, würde ich sagen. Ist das in deinen Gesprächen auch ein Thema gewesen?
Ja, also es ist ja ein Dauerthema eigentlich. Also ich habe mit Halime tatsächlich neulich noch mal drüber gesprochen, weil sie sagt, wir wissen gar nicht, also wie wir uns jetzt hier fühlen sollen, weil ich meine, sie ist mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie ist, also ich habe auch gesagt, wahrscheinlich sind, also wir haben irgendwie ähnliche, oder sie hat ihre ganzen Kindheitserinnerungen hier, und sie ist hier aufgewachsen. Ja, so eine Verunsicherung ist einfach da. Und irgendwie keiner weiß, wo es hingeht.
Ja, das ist auch so. Ich meinte auch so dieses, dass überhaupt darüber wieder gesprochen wird. Also erleben Sie Deutschland auch, ja, dass es eben kälter geworden ist in Deutschland, so insgesamt jetzt unabhängig von der politischen Färbung, aber dass sicher. Eben einfach so der Wind Ihnen mehr ins Gegend schlägt.
Ja, sicher. Mhm. Sicher, und auch Ihre, Ihre Kinder, die dann auch immer noch Schwierigkeiten wegen des Kopftuchs haben zum Beispiel, also dass das irgendwie so eine Geschichte ist, die sich sehr, da bewegt sich sehr langsam was, beziehungsweise ich würde sagen, jetzt bewegt es sich auch gerade in die falsche Richtung, weil wir waren schon mal weiter und man weiß halt nicht, wo es hingeht. Und das waren immer so die Punkte, wo ich, also man ist da selber so aufgeschmissen. Und ich denke, also das Einzige, was ich tun kann, ist, es sichtbar zu machen und die Leute zu zeigen und einfach ganz sehr dafür zu plädieren, dass wir, also es ist ja auch die Frage, was wären wir denn ohne sie? Also wer würde uns denn pflegen? Und was wären wir für eine armselige Gesellschaft, wenn sie jetzt tatsächlich alle gehen würden?
Ich wollte noch fragen, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, also diese Gespräche haben auch was mit dir gemacht, also die haben dich dann auch ins Grübeln gebracht.
Ja. Also. Ja, allein wenn man dann da sitzt und denkt, was mache ich denn eigentlich Ehrenamtliches? Also und wenn die das mit so einer Selbstverständlichkeit da erzählen, dann war ich manches Mal schon, also wirklich, ich dachte, ich mache jetzt auch was. Und ja, und gleichzeitig haben alle so eine Lebendigkeit, also so ein Lebensmut auch und so eine Lebendigkeit, so eine, ich bin hier und ich mache das jetzt und egal wie schlecht die Aussichten sind, ich mache das jetzt weiter.
Also das ist schon so ein bisschen auch so, die als Vorbild so ein bisschen darzustellen, kann man das sagen? Ja, also ich frage das deswegen auch, weil ich gesehen habe, ich habe dann irgendwie nachgeguckt, das auch stand, das wird empfohlen für Kinder ab 8 Jahren, dein Comic.
Aha.
Ah, wusstest du gar nicht. Und da war ich irgendwie so ganz überrascht. Dann habe ich dann überlegt, ob das so von Anfang an intendiert war, irgendwie so, dass das auch ein Comic
ist. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Ich finde es interessant, wann der Verleger sich das überlegt hat. Aber andererseits, warum nicht? Also ich muss mal kurz überlegen, mit 8 Jahren, man sich, ja, gut, das kann, also es wäre vielleicht gut, wenn die Eltern dann noch ein bisschen was erklären dazu, weil gerade diese schrecklichen Sachen
kann man ja nicht verstehen, automatisch nicht voraussetzen, auch ganz die Kriegsereignisse, Jugoslawien und sowas.
Also, ich würde denken, dass 8-jährige Kinder vielleicht dann auch irgendwie ziemlich bald aufhören und denken, langweilig, ich will nur die Geschichte von der Boxerin.
Ja, genau.
Die fand ich gut.
Ja, die ist natürlich auch super beeindruckend, aber ich will auch nicht alle Geschichten jetzt verraten, weil die Dilla ist, das muss man auch sagen, die ist als Boxerin aktiv in einem, ja, also für Parkinson-Patienten.
Genau, die hat so ein Training für Menschen mit Parkinson ins Leben gerufen und inzwischen macht sie auch noch Boxtraining für Menschen mit MS. Also sie ist da sehr aktiv und bei ihr war das so, also als ich sie interviewt habe, da war sie noch Weltmeisterin. Ich glaube, sie ist auch immer noch, aber sie ist halt nicht mehr aktiv. Und dann hat sie aufgehört mit ihrer Karriere und für mich war irgendwie klar, es war ihr letzter Kampf und ich war bei der Parkinson-Gruppe auch dabei, bei diesem Boxtraining und das sind ihre treuesten Fans und die wollten auch alle hin und dann dachte ich, ach du Schande, jetzt muss ich meinen ersten Boxkampf angucken und ich kann es doch nicht sehen. Und dann habe ich geguckt und dachte, ja gut, irgendwie so eine Karte für 20 Euro, das muss es mir wert sein. Und dann haben die Parkinson-Frauen gesagt, nee, wir sitzen in der ersten Reihe. Das waren dann gleich mal 90 Euro. Und nicht nur der Preis, sondern auch man ist dann auch nah dran an den, also ich ehrlich gesagt, ich konnte es kaum aushalten, aber die sind voll abgegangen da. Das war schon sehr schön, das zu sehen, wie sie angefeuert haben, als hätte sie auf einmal 20 neue Mütter, die da dann auch noch Alarm machen. Und genau, dann hat sie aufgehört mit ihrer Karriere und hat dann ganz schnell gemerkt, dass die Sponsoren nicht mehr dabei waren und so, weil das ist halt auch einfach ein Geldgeschäft, ne?
Und ich, so. Ja, das auch. Und ich denke mal, so Frauen, das ist wie auch beim lange Zeit zum Beispiel beim Frauenfußball war, die verdienen natürlich einfach nicht so
genau,
viel
sie hat
die
ja,
Profis,
ja,
die Männer. Jetzt
hat
ich jetzt
sie ja auch gesagt, dass man manchmal kriegt man auch kein Geld für den Kampf und so, also kein Vergleich auch genau bei den im Boxsport. Und ja, dann stand sie da und jetzt ist sie wieder in der Grundschule und macht, also ich Boxtraining mit Kindern und so, aber so eine Art, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Schulbegleitung oder Schulsozialarbeiterin oder sowas. Also sie hat jetzt ihren ganz normalen Job und ist jetzt nicht frustriert und denkt, ja, das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Sie wollte irgendwie ein Studio aufmachen und das dann auch erweitern mit den Parkinson-Gruppen. Jetzt macht sie das auch, aber auf andere Art. Und ist gar nicht verbittert oder enttäuscht oder so, sondern jetzt geht es einfach so weiter.
Daraus höre ich so ein bisschen, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber hast du immer noch Kontakt mit ihnen?
Ja, ja.
Ja, ja. Also das ist geblieben.
Ja.
Aber du bist wahrscheinlich jetzt schon an einem neuen Projekt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich warte noch, dass das Projekt mich findet.
Ah. Okay.
Tatsächlich, weil ich finde das ist ja so eine Art Comic-Journalismus, würde ich es mal nennen. Mhm. Und das reizt mich sehr, also sowas zu machen. Und da suche ich immer noch, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit einer Journalistin oder einem Journalisten und so, dass man sich da zusammentut und irgendein Thema sich vornimmt. Also ich würde wahnsinnig gerne mal was über die Roma machen, in Rumänien zum Beispiel. Weiß aber nicht so recht, wie ich daran kommen soll gerade. Mhm. Sowas. Und dann gibt es über Mischa es war zeitgleich mit mir eine Frau, die ihre Doktorarbeit über ihn, eine Forscherin, die im historischen, also Leibniz-Institut für geschichtliche, keine Ahnung, Forschung. Und die hat was über Gastarbeiter gemacht und er hat natürlich das alles dokumentiert. So, er hat seine ganzen Fotos, darüber hat sie ihn dann getroffen. Und dann war auch interessant, dass seine Geschichten so ein bisschen abwichen dann, die er ihr und die er mir erzählt. Also nur Kleinigkeiten, aber das fand ich auch manchmal sehr lustig. Und da gibt es eine große Ausstellung in Lüneburg jetzt endlich im nächsten Jahr. Und da mache ich dann einen Trickfilm aus seiner Geschichte.
Ja. Das ist ja schon das nächste. Also da
ja, eigentlich
eine
schon,
Menge
ja.
Arbeit. Ja, genau.
Genau.
Gut, dann würde ich jetzt mal an dieser Stelle kurz mal inhalten und fragen, ja genau, in die Runde. Gibt es noch Fragen, Neugier? Ja.
Ich habe eine Frage zum künstlerischen Konzept. Mhm. Erzählt und die Zeichnungen stehen so ganz klassisch illustrierend daneben. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht noch mehr die Werkzeuge des Mediums Comic zu nutzen, mehr über das Bild auch zu erzählen, was dann aber auf Kosten der Originaltexte gegangen ist.
Das war, genau. Ja, das war ein bisschen das Problem, weil es ist ziemlich viel Text. Und ich habe das ja beim Machen irgendwie mir überlegt, also tatsächlich erstmal komplett ohne Konzept. Und ich finde auch, dass diese Geschichte von Mischa, die ist noch viel freier. Also da gibt es nicht so ein Raster und so weiter. Und das wollte ich auch. Also ich bin eher diese französischen und belgischen Comics, da ist man irgendwie, da ist mehr Anarchie. Also das ist eigentlich das, was ich machen wollte, und dann bei der fünften Geschichte habe ich gedacht, jetzt bist du auch irgendwie wieder verhaftet in so einem Schema und so. Und interessanterweise, als ich das, ich habe die Geschichte von Mischa ja dann den Comicbuchverlagen, also einfach mal geschickt. Und dann hat Johann vom Avant Verlag mir zurückgeschrieben, so macht man keine Comics. Das mit dieser, ich hatte auch noch unterschiedliche Schriftgrößen, das ist hässlich mit den unterschiedlichen Schriftgrößen, und man muss von vornherein ein Raster haben, bevor man muss die Seite anlegen, bevor man anfängt und so. Und dann dachte ich, ach du Schande, das ist alles das, was ich eigentlich nicht wollte. Und ich kenne das, es gibt ja auch wunderbare Comics, wo man sieht, das braucht man braucht kein Raster und so, man kann einfach auch viel mehr die Bilder sprechen lassen. Und das andere war dann halt die Geschichte. Also ich musste den Text irgendwo unterbringen. Und deshalb ist es auch dann jetzt so oft dieses klassische Bild, darunter Text, wenig wörtliche Rede eigentlich auch. Das finde ich selber schade tatsächlich. Also ich würde gerne beim nächsten Projekt eigentlich etwas machen, wo mehr das Bild im Vordergrund steht, aber das widerspricht auch so ein bisschen dieser Journalismus-Sache. Also ich habe noch keinen Plan.
Und du hattest davon gesprochen, du hättest eventuell noch eine kleine Zugabe.
Zugabe?
Ach du Schande. Oder war das eben die Bilder, die du
Nee, das waren die Bilder.
Ah, okay, ja, dann waren das die Bilder, schon verschossen.
Oh Gott. Na, ich kann natürlich eine andere Geschichte anfangen.
Nee,
aber
ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Also, dann habe ich das eben, das waren dann dieses Recherchematerial, genau. Ja, gibt es sonst noch irgendwie Nachfragen? Dann, ja.
Gerne.
Mich würde noch interessieren, gab es da Aushandlungen oder Diskussionsbedarf über die Darstellung der Personen in ihrer eigenen Geschichte? Also ich frage deswegen, weil Barbara Jill in einem anderen Zusammenhang einmal erzählt hat, dass eine ihrer Protagonistinnen gesagt hat, so sehe ich nicht aus.
Ja, genau, das war Emmy Abel, ne? Ja, lustigerweise schon.
Bis auf den Ehemann, ne?
Das bis war auf den Ehemann, genau. Aber der hatte allen Grund, weil ich kannte ihn ja nicht. Nee, ansonsten hat das erstaunlicherweise ganz gut gepasst. Und ich habe mich aber selber gewundert, weil ich mit sowas gerechnet hatte. Und dachte, ja gut, da muss ich halt nochmal üben und nochmal irgendwie was anders machen. Aber das war bei keiner Person so, dass sie gesagt hat, wer ist das denn? Außer der Ehemann. Und ich fand es auch tatsächlich immer wieder erstaunlich, also wenn ich dann diese Lebensgeschichten gezeichnet habe und ich habe mit denen geredet und wir haben uns angenähert und so, dass es doch irgendwie hinkommt. Also dass es doch irgendwie hinkommt und dass die dann nicht gesagt haben, ja, schöne Geschichte, aber das war schon anders bei mir, sondern im Gegenteil, dass dann auch manchmal, Dilla gesagt hat, das sah genauso aus oder Halime oder so, wo ich dachte, kann ja gar nicht sein, das Haus entsteht nur existiert nur in meiner Fantasie und so. Also irgendwie komisch, dass es funktioniert. Eigentlich.
Aber Florence war jetzt, ist eben sieht ganz anders aus in der Realität.
Ja, genau.
Ne? Das war bewusst dann anders gezeichnet.
Ja.
Gab es das tatsächlich auch irgendwie so, dass manchmal, also jetzt klar bei dem Genozid, aber gab es auch so Stellen oder Ansagen von wegen, also da möchte ich nicht drüber sprechen oder das gehört hier nicht hin, gab es sowas?
Also ich habe am Anfang immer gesagt, du überlegst dir, was du mir erzählen willst und wenn ich jetzt irgendwelche Skizzen mache oder wenn du was erzählt hast, weil es gerade so gut lief oder so und wenn du im Nachhinein denkst, das will ich nicht, das ist Gesetz, das wird dann sofort rausgeschmissen und es kommt nichts rein, was du nicht möchtest. Also bei Halime war das so, dass sie sie ist von der Schule abgegangen und hat auch gesagt, dass sie nicht damit einverstanden war, also quasi gegen ihre Eltern und so weiter. Und dann stand auch so ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie ein Hausmädchen. Ich glaube, das steht noch drin, aber da war dann noch so ein bisschen mehr drin und das war ihr dann zu viel. Also das war ihr, das wollte sie dann wieder raushaben. So, weil es ist ja eigentlich auch klar, wenn man irgendwas erzählt, also würde uns ja auch so gehen. Es gibt ja auch Interviews, wo man denkt, was habe ich da denn gesagt? Und dann ist das, gerade wenn es in so einem Buch ist, dann ist das einfach da, ob man will oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass man auch so eine gewisse Verantwortung einfach hat und das nicht so, das sind nicht meine Geschichten, das sind immer noch ihre Geschichten.
Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank.
Ich danke.
Ja, für das schöne Gespräch und ja, vielen Dank für Ihre Geduld und fürs Zuhören. Und ich darf noch darauf hinweisen, Den Comic gibt es auch da vorne zu.
Genau.
Genau, das kann man dort erwerben und auch signieren lassen.
Genau, sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung.